Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
He's always interesting. He's always interested. He's very smart, very private. He's self-assured, but shy. And I adored working with him.
Barbara Streisand über Robert Redford bei der Oscar-Verleihung für sein Lebenswerk. Interessant nennt sie ihn, interessiert, klug, selbstsicher, aber auch scheu. 1973 stand sie mit ihm für den Liebesfilm The Way We Were vor der Kamera und wir erinnern in dieser Fazitsendung an ihn, an Robert Redford, seine Filme, sein Filmfestival und sein gesellschaftliches Engagement. Wie politisch darf und sollte die Geschichtswissenschaft sein, fragen wir anlässlich des 55. Historikertags in Bonn im Gespräch hier bei Fazit Petra Terhofen, Historikerin und Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Und unser Theaterkritiker hat den Dramatiker Noah Heidel getroffen. Seine Stücke werden wirklich überall gespielt, in Kürze auch ein neues Werk in Oberhausen. Man könnte sich vorstellen, dass Robert Redford als zufriedener Mensch gestorben ist, aber da fangen die Projektionen natürlich schon an. Redford, ein Mann, der mit einigen Rollen in die Filmgeschichte eingegangen ist, die Unbestechlichen, Jenseits von Afrika, der große Gatsby. Redford, der Regisseur, der mit dem Film Ordinary People gleich 4 Oscars holte. Und natürlich der Robert Redford des Sundance Festivals, der Förderer der Arthouse-Filme. Er lebte zurückgezogen, liebte die Natur und hatte eben diese Ausstrahlung, die Millionen Menschen für ihn einnahmen. Schön und charismatisch. Jetzt ist Robert Redford im Alter von 89 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf den Unbestechlichen von Noemi Schneider.
This is the Virginia Jean with an SOS call. Over.
Ein wettergegerbter End-70er mit ergrautem Blondschopf, stahlblauen Augen und kantigen Gesichtszügen kämpft an Bord einer leckgeschlagenen Segeljacht im Ozean ums Überleben. Es gibt nicht viele Schauspieler, die ein Publikum 106 Minuten lang fast wortlos begeistern können, so wie Robert Redford es in J.C. Chanders Ein-Mann-Drama All is Lost im Jahr 2013 tat. Betrachtet man die amerikanische Filmgeschichte als Ozean, so hat Robert Redford darin ein Leben lang unbeirrbar Kurs gehalten. Vor und hinter der Kamera, den Blick nach vorne gerichtet, auf Distanz zur Traumfabrik, mit der festen Überzeugung, dass Kunst die Welt verändern kann, wie er es 2002 bei der Oscarverleihung formulierte.
But then I think the glory of art is that it can not only survive change, but can lead it.
Rebellisch war der Sohn eines Milchmanns, der 1936 in Santa Monica geboren wurde, schon früh. Wegen Trunkenheit flog er vom College. Ein Jahr lang schlug er sich als Straßenmaler in Europa durch, bevor er in New York eine Schauspielausbildung absolvierte. Als spießiger Anwalt neben Jane Fonda in Barfuß im Park stellte Robert Redford 1967 sein komödiantisches Talent unter Beweis. 2 Jahre später gelang ihm als Revolverheld Sundance Kid an der Seite von Paul Newman in George Roy Hills New Hollywood Klassiker Butch Cassidy and the Sundance Kid der Durchbruch.
Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too.
Er wird immer 30, blond und perfekt sein, sagte sein Lieblingsregisseur Sidney Pollack einmal über ihn. Und er hatte recht. Von seinem Leinwand-Image als smarter, blauäugiger Frauenschwarm profitierte Robert Redford ein Leben lang und nutzte es, um sein Publikum für die unbequemen politischen und gesellschaftlichen Wahrheiten, die ihm am Herzen lagen, zu sensibilisieren.
And yet I was told a slogan as a kid, listen, it doesn't matter whether you win or lose, it's how you play the game.
Als Kind sei ihm immer eingetrichtert worden, dass es keine Rolle spiele, ob man gewinne oder verliere. Es gehe lediglich darum, wie man spiele. Aber er erlebte das Gegenteil, dass Gewinnen alles ist. Als Filmemacher wollte er dann endlich die Wahrheit über sein Land erzählen, die keiner ausspricht. Dass es in der Realität nur ums Gewinnen gehe, erklärte Robert Redford 2002 in einem Gespräch mit Charlie Rose. Die Gagen aus Kassenschlagern wie Der Clou, So wie wir waren oder Jenseits von Afrika investierte er zum Großteil in seine eigenen Filme. Mitte der 70er Jahre sicherte er sich die Rechte am Enthüllungsbuch der Washington Post-Reporter, die Nixon mit der Watergate-Affäre zu Fall brachten, und produzierte den mehrfach ausgezeichneten Film »Die Unbestechlichen«. Im Gefängnisdrama »Brubaker« kritisierte er die Zustände des amerikanischen Strafvollzugs. Für sein Sozialdrama »Eine ganz normale Familie« wurde er 1981 mit dem Regie-Oscar ausgezeichnet. Als Filmemacher setzte sich Robert Redford für künstlerische Freiheit und Vielfalt ein. In seiner Wahlheimat, im Bundesstaat Utah, gründete er das Sundance Film Institut zur Nachwuchsförderung, aus dem das gleichnamige Festival hervorging, das zu einem der bedeutendsten Wettbewerbe unabhängiger Filmemacher weltweit wurde. 2016 erhielt er aus den Händen Barack Obamas die Freiheitsmedaille des amerikanischen Präsidenten, die höchste zivile Auszeichnung in den USA. Seine Kunst und sein Engagement prägen das kulturelle Erbe Amerikas nachhaltig, indem er Millionen zum Lachen, Weinen, Denken und zur Veränderung inspiriere. Treffender kann man es wohl kaum formulieren.
Noemi Schneider erinnerte an den Schauspieler und Regisseur Robert Redford, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Und im Studio ist jetzt unsere Filmkritikerin Anke Lewicker. Hallo Anke.
Guten Abend.
Geht es dir wie mir, dass die Eilmeldung heute Mittag vom Tod Robert Redford so richtig eine Betroffenheit ausgelöst hat, als ob man ihn persönlich gekannt hätte?
Ja, irgendwie schon, weil er war ja immer da. Und wenn ich so an meine Kinosozialisation denke, die ging natürlich mit Walt Disney-Filmen los. Aber dann kamen direkt Paul Newman und Robert Redford als tolle Gentleman-Gangster in der Clue. Und mich hat eben Robert Redford und ich glaube viele andere auch als linksliberales Gewissen Hollywoods immer wieder begleitet. Also, und wenn ich so an sein Aussehen denke, dann ist es eben sein makelloses Profil, die erdbeerblonden Haare. Und er hat ja die Hemden immer so hochgekrempelt gehabt, also wie so ein typischer US-Amerikaner. Und man kann ja auch sagen, er sah aus wie die US, also wie die Inkarnation des US-amerikanischen Traums. Aber mit seinen Rollen hat er ja diesen Traum auch immer wieder hinterfragt. Und deshalb ist, glaube ich, einer der ersten Filme, die ich mir jetzt ansehen werde, Der elektrische Reiter von 1979. Da spielt er so einen abgehalfterten Rodeo-Reiter, der so Werbung jetzt für Cornflakes macht. Er muss so einen total idiotischen Anzug mit Glühbirnchen tragen und irgendwann haut er mit dem Pferd ab und das Pferd ist ziemlich viel wert. Deshalb wird er auch verfolgt und er gibt da so die klassische Figur des lohnsamen Cowboys, aber in einem Land, das schrecklich schön und völlig abgewrackt ist. Und für diese Widersprüchlichkeit Amerikas, die hat er ja immer wieder auf die Leinwand gebracht und auch mit seiner Person verkörpert.
Ja, aber sag mal, die Unbestechlichen, ja, der Film über die Watergate-Affäre und die beiden Journalisten, die sie aufdecken, das ist doch eigentlich der Film, den alle mit Redford verbinden.
Ja, vielleicht auch wir beide als Journalistin, ne? So investigativ würden wir natürlich auch gerne tätig werden, aber es ist vielleicht ein Film, der ganz gut zeigt, dass die Filme mit Robert Redford, die haben ja immer eine populäre Form gehabt. Also das war ein Polit-Thriller, dann hat er Gangsterkomödien gedreht, dann hat er Western gedreht. Also die Filme waren immer unterhaltsam und spannend zugleich, aber dennoch hat er Helden gespielt, die nie über sich hinauswachsen müssten, die uns immer mit in die US-amerikanische Realität genommen haben und bei den Unbestechlichen eben in den Sumpf der Politik, in dieses Abhörwesen, wo Nixon dann gescheitert ist. Und die Spannung kam dann ja wirklich auch aus der Realität, die Dramaturgie und alles. Und ich finde es ja auch toll, das wurde ja eben schon im Nachruf gesagt, da war ja Robert Redford noch lange gar nicht so ein Star. Da hat er sich schon die Rechte für das Sachbuch gesichert. Also ihm ging es ihm immer um solche Stoffe und er hat seinen Star-Power, seinen Einfluss und seine Schönheit eben für solche Projekte doch immer wieder genutzt.
Ja, apropos Schönheit. Welche Rolle Spielte denn jetzt das Aussehen in seiner Filmografie?
Ach ja, natürlich wurde er wegen seines Aussehens gecastet. So ging auch seine Karriere los, so ging sie auch immer weiter. Also du musst doch nur an den Großweltjäger denken, mit Schlapphut in Jenseits von Afrika, an den skrupellosen Geschäftsmann, der Demi Moore unmoralische Angebote macht. Das ist sicher ein Film, der keine Kinogeschichte geschrieben hat, aber der viel Kasse gemacht hat. Oder der Rosa Gatsby am Anfang seiner Karriere, Robert Redford in rosafarbenen Anzug. Dafür musste er ja ziemlich viel Kritik einstecken. Also da hieß es, er liest die Texte vor wie eine Telefonansage und seine makellose Selbstversunkenheit kann er nicht überwinden.
Also er hat nicht immer gut gespielt.
Er hat vielleicht das Publikum doch überzeugt, aber nicht immer Filme gemacht, die so in die Kinogeschichte eingingen. Und ich finde, wenn ich ihn mir anschaue, ich habe jetzt, glaube ich, schon zweimal das Wort makellos benutzt, er hat keine mysteriöse, keine abgründige Schönheit. Und ich finde es ja ganz spannend, wenn man so jetzt seine Komödien nimmt, Barfuß im Park mit Jane Fonda oder So wie wir waren mit Barbara Streisand, dann strahlt er ja durch die Augen der Frauen. Also er ist sich seiner Schönheit ja eigentlich gar nicht bewusst und er spielt seine Männlichkeit auch nicht aus.
Relativ spät, also erst so mit 40, ist er ja dann selbst hinter die Kamera getreten als Regisseur. Was würdest du sagen, zeichnet seine Regiearbeit aus?
Naja, er ist auf alle Fälle ein guter Handwerker. Er hat einen sehr realistischen Blick und er ist immer auf Augenhöhe mit seinen Figuren. Also sein Regiedebüt, Eine ganz normale Familie von 1980, da geht es ja um den Tod eines Sohnes und kurz zuvor ist seine Mutter gestorben. Also der Film war für ihn auch eine persönliche Trauerarbeit. Dann hat er Quizshow gemacht. Da geht es ja um einen Korruptionsfall in den 1950er Jahren im US-amerikanischen Fernsehen. Also dahinter fragt er schon das Showbusiness. Und da muss ich noch an Der Pferdeflüsterer denken.
Stimmt.
Das ist ja mal ein Film, wo er sich doch so einen schwelgerischen Blick auf die amerikanische Landschaft gönnt, wo er so als Pferdeflüsterer so ein großer Idealist ist. Und vielleicht kann man sagen, dass seine Filme manchmal sehr von ihrer Botschaft eindeutig sind, aber sie stimmen immer mit seiner politischen Weltsicht überein. Und deshalb würde ich sagen, ist es ein sehr integres Werk.
Ja. Bist du ihm denn mal persönlich begegnet?
Ja, aber nur vom Weißen. Also,
das zählt ja fast
doch
nicht.
Von Willen und Lämmern. Diesen Film hat er 2007 in Berlin vorgestellt. Da spielt er einen altlinken Professor, der seinen Studenten noch demokratische Werke, Ideale mitgeben will. Tom Cruise spielt einen republikanischen Senator. Also der Film ging auch gegen die damalige Bush-Regierung. Und Tom Cruise war auch bei der Premiere, aber die Standing Ovation hat Robert Redford bekommen. Und danach gab es eine Diskussion mit Joschka Fischer, der diesen Film sehr, sehr lobte. Ein großes Werk sei der Film, weil er zeigen würde, dass die USA nur noch mit militärischen Antworten reagieren könnte, dass sie die Politik aus den Augen verloren haben. Und an diesem Abend wurde Robert Redford eben auch gefragt, ob er glauben würde, dass man mit Filmen Politik beeinflussen könne. Da grinst er so in sich hinein, meint, diese Hoffnung habe er schon lange aufgegeben und meint dann so ironisch, aber Mode könnte man beeinflussen. Also als er Sundance Kid und gespielt hat, hatte er ja diesen Schnurrbart gehabt. Danach hätten viele Männer diesen Schnurrbart gehabt. Aber ich muss mal sagen, ich würde schon festhalten am Ende dieses Gesprächs, nicht der Schnurrbart von Robert Redford auf der Leinwand, sondern sein linksliberales Gewissen hat Kinogeschichte geschrieben.
Ja, und ich würde dazu fügen, dass Robert Redford ohne Schnurrbart besser aussieht als Robert Redford mit. Anke Lewicke über den leider verstorbenen Robert Redford. Übrigens zeigt die ARD um 0.05 Uhr aus diesem Anlass den Film Ein Gauner und Gentleman aus dem Jahr 2018. Und das hier, das ist der Song zum Film The Way We Were, Barbara Streisand. Noah Heidel ist einer der bekanntesten Theaterautoren der USA und seine Stücke werden weltweit aufgeführt, häufig übrigens erstmals in Deutschland. Für diese Spielzeit sind gleich zwei angekündigt, eines im Februar am Deutschen Theater Berlin und eines an diesem Wochenende am Theater Oberhausen. Ein Auftragswerk mit dem Titel Menschliches Repertoire. Es ist eine abgründige philosophische Komödie, wie so oft bei Noah Heidel. Stefan Keim war bei den Proben und hat den Dramatiker in Oberhausen getroffen.
Die Grundidee von Noah Heidels neuem Stück stammt von Søren Kierkegaard. Wie bin ich in die Welt gekommen, hat der dänische Philosoph einmal gefragt. Warum wurde ich nicht gefragt? Und wenn ich schon genötigt bin, an ihr teilzuhaben, wo ist der Direktor? Diese Frage stellt im Stück Menschliches Repertoire die frisch verstorbene Geschichtslehrerin Samantha. Sie befindet sich an einem nicht näher benannten Ort. Ist es der Himmel oder die Hölle? Noah Heidel antwortet:
Naming anything would take some of the audience out if you put any religious description to it.
Der Dramatiker will niemanden ausschließen, indem er eine religiöse Bezeichnung verwendet. Sein Stück spielt auf der Hinterbühne, im Backstage. Denn nach dem Tod kommen alle, naja, in ein Theater. Diese Idee bekam Heidel auf einer Autofahrt mit seinem Sohn.
My son and I were driving around and we listen to music all the time. So we were listening to Taylor Swift a lot and she has a music video that had just come out called I Can Even Do It With a Broken Heart.
Taylor Swifts neues Musikvideo spielt backstage während ihrer letzten Tour. Ansonsten spielt die Sängerin keine Rolle in dem Stück. Es kommen eine Menge Tote an, Taylor Swift ist nicht darunter. Manche Verstorbenen sind etwas verwirrt, denn sie hatten noch nicht das Gefühl, dran zu sein. Aber auf der Welt gibt es gerade sehr viele Kriege und Katastrophen. Erstmals hat Noah Heidel reale, aktuelle Ereignisse in eins seiner Stücke eingebaut, wie die Waldbrände in Los Angeles.
So I put wildfires into the place, so it really is a direct echo to the world as it is now, which I've never been able to do.
Eigentlich ist Noah Heidel ein philosophischer Autor. In seinen Stücken vereint er Gedankenspiele und den Alltag. Es sind satirische Gesellschaftsporträts, deren politische Dimension unterschwellig bleibt. Direkte Aussagen trifft Heidel selten. Eine Ausnahme ist das Stück Kissy Face, in dem ein idiotischer Schuldirektor eindeutig eine Parodie auf Donald Trump darstellt. Einfluss auf die amerikanische Politik, sagt Noah Heidel, haben seine Stücke nicht. Zumal er in Deutschland viel öfter gespielt wird als in den USA.
Like I'm a lot more popular in Germany than I am in the US. So if you went to the US, you probably wouldn't see a lot of my plays.
Heidel hat zwar mal eine Karriere als Drehbuchautor gestartet, für eine Serie mit Jim Carrey oder einen Film mit Christopher Walken und Al Pacino, doch nun konzentriert er sich auf die Arbeit für das Theater.
I'm a passable screenwriter. I'm okay. There are lots of people as good or better than me. But like I feel like the theatrical form just fits my sensibilities and where my interests are a lot better.
Als Drehbuchautor, sagt Heidel bescheiden, sei er passabel, nicht mehr. Das Theater passe viel besser zu ihm. Er ist aus Los Angeles weggezogen, aufs Land, in die Berkshire Mountains nach Massachusetts. Das bedeutet für ihn nicht nur eine physische Distanzierung von Hollywood und den Großstädten. Außerdem gab es noch eine wichtige Veränderung in seinem Leben.
My son is 4. And I want this boy to know who I am and what his father really believes.
Heidels Sohn Butch ist 4 Jahre alt. Ihm ist das neue Stück gewidmet und wenn Noah Heidel schreibt, denkt er immer an Butch.
He's my audience. Just him. Yeah. Which is cool. Which is a gift.
Dadurch haben sich die Stücke verändert. Die Texte, die nach der Geburt des Sohnes entstanden sind, handeln davon, ob eine bessere Welt möglich ist.
And I feel a different responsibility because I'm writing it.
Und so ist Noah Heidel, der nie direkt politische Stücke schreiben wollte, politisch aktiv geworden, in seinem direkten Umfeld in Massachusetts. Dort sollten in großem Umfang Bäume gefällt werden.
How can I be most effective? And it was to write a play. And so I wrote a play with starring 4 trees.
Heidel hatte erst Briefe an den Bürgermeister geschrieben und sich dann gedacht, dass er mit einem Stück mehr Wirkung entfachen könnte. Also schrieb er ein Drama mit 4 sprechenden Bäumen in den Hauptrollen.
And the login plan got canceled, not because of my play. It's gonna start being done at universities.
Das Projekt wurde gestoppt. Nicht wegen seines Stückes, sagt Noah Heidel. Er freut sich, dass manche Universitätsbühnen es nun weiterspielen und das Menschliches Repertoire nun in Oberhausen Uraufführung hat. Darin gibt es eine Figur, die direkt an Noah Heidel erinnert. Einen gerade verstorbenen Vater, der von oben weiter seinen kleinen Sohn beobachten will. Viel persönlicher kann man nicht schreiben. Aber wenn es gelingt, werden aus persönlichen Botschaften Universale. Und alle haben etwas davon, wenn Noah Heidel Theaterstücke für seinen Sohn schreibt.
That's the thing, right? I mean, you make it as personal as possible and then it becomes universal.
Stefan Keim über den Dramatiker Noah Heidel. Die Uraufführung des Stückes Menschliches Repertoire ist am 19. September in Oberhausen und Regie führt Katrin Mädler.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Frankfurter Buchmesse setzt für ihre kommende Ausgabe einen Schwerpunkt auf Kulturpolitik. Dabei geht es unter anderem um Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Kriege sowie die Bedeutung künstlicher Intelligenz für die Zukunft. Wie die Buchmesse in Frankfurt am Main mitteilte, werden unter anderem der frühere NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die philippinische Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa zur Messe kommen. Die Philippinen sind diesmal das Gastland. Die Eröffnungsfeier findet am 14. Oktober statt. Ein Highlight der Buchmesse ist die Verleihung des Buchpreises am Tag zuvor. Nominiert wurden dafür heute die Werke von 6 Autorinnen und Autoren. Der Staatsbesuch von US-Präsident Trump in Großbritannien beschäftigt auch die Kulturszene. Grund ist ein mögliches Technologieabkommen beider Länder. Die Zeitung The Guardian veröffentlichte einen offenen Brief von mehr als 70 Künstlerinnen und Künstlern, darunter Kate Bush, Annie Lennox, Elton John, Mick Jagger und Paul McCartney. Darin fordern sie den britischen Premier Starmer auf, sich mehr um künstliche Intelligenz zu kümmern und ihre Werke zu schützen. Elton John erklärte, KI-Firmen zu erlauben, ihre Systeme ohne Genehmigung mit urheberrechtlich geschützten Werken zu trainieren, lasse die Tür weit offen, um das Lebenswerk eines Künstlers zu stehlen. Bundeskanzler Merz bekommt Lob für seine emotional vorgetragene Rede zur Wiedereröffnung der Synagoge Reichenbachstraße in München. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sagte der katholischen Nachrichtenagentur, Merz habe in unmissverständlichen Worten dem Antisemitismus in Deutschland den Kampf angesagt. Der CDU-Politiker hatte bei der Feierstunde zeitweise mit den Tränen gerungen. Er blickte auf die Geschichte des jüdischen Gotteshauses zurück, bezeichnete es als Kunstdenkmal und Ausdruck jüdischer Lebenskraft in Deutschland. Merz bezog klar Stellung gegen jegliche Form von Antisemitismus, auch im Gewand der vermeintlichen Freiheit der Kunst, der Kultur und der Wissenschaft, wie er sagte. Die Synagoge war in der Reichspogromnacht 1938 von den Nationalsozialisten verwüstet worden. Anschließend wurde sie als Werkstatt und Lager zweckentfremdet. Ein Forschungsteam ist dem Ursprung der satten türkisblauen Farbe in den Werken des US-Expressionisten Jackson Pollock auf die Spur gekommen. Sie analysierten Pollocks Gemälde Number 1A 1948 im Museum of Modern Art in New York. Das Ergebnis war ein eindeutiger chemischer Fingerabdruck der Farbe. Es handelt sich um ein leuchtendes, synthetisches Pigment namens Manganblau. Der Künstler, der 1956 starb, ließ Farbe auf die Leinwand tropfen oder spritzen und auf diese Weise lebhafte Werke entstehen. Das Pigment Manganblau, das Pollock für seine Gemälde verwendete, wurde auch zum Einfärben von Zement für Schwimmbecken benutzt, bevor es in den 1990er Jahren wegen Umweltbedenken aus dem Verkehr gezogen wurde.
Krieg macht den Dialog unter den gegnerischen Parteien fast immer unmöglich. In Romanen und Filmen wurde das unzählige Male verarbeitet und die knallharte Wirklichkeit, die beweist es jeden Tag aufs Neue. Manchmal kommt es aber auch anders, wie der Dokumentarfilm Until We Talk beweist. Die zwei Protagonisten haben ihre Töchter durch die Gewalt im Nahen Osten verloren und wurden dennoch zu Freunden der Israeli Rami Elahan und der Palästinenser Bassam Aramin. Luise Sammann konnte sich heute ein Bild davon machen, was die beiden antreibt, denn heute Abend war in Berlin Deutschlandpremiere des Films Until We Walk, Until We Talk. Hallo Luise.
Hallo.
Bevor wir über den Film sprechen, vielleicht ein paar Worte zur Veranstaltung. Wer war denn der Gastgeber heute Abend und mit welcher politischen Botschaft?
Ja, eingeladen hatte die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Das ist ein etablierter Träger hier in Berlin für Bildungsarbeit, der vor allem eben auf Dialog setzt. Und da passt dieser Film natürlich ganz wunderbar rein, der da in den Hackischen Höfen heute in Anwesenheit der beiden Protagonisten gezeigt wurde. Zwei ganz beeindruckende Personen, wirklich Persönlichkeiten, die das Publikum mit ihren Geschichten, aber vor allem auch mit ihrer Botschaft wirklich sehr bewegt haben.
Der Film ist ja nicht erst nach dem 7. Oktober entstanden, sondern das ist eine richtige Langzeit-Doku von, glaube ich, über 10 Jahren. Welche Entwicklung machen denn die beiden Väter durch?
Ja, also es geht, wie gesagt, um einen Israeli und einen Palästinenser, die sich sozusagen entgegen aller Erwartungen anfreunden. Und das ist auch deswegen so besonders, weil der Israeli, Rami Elhanan, zuvor seine 14-jährige Tochter durch einen palästinensischen Selbstmordattentäter verloren hat. Und der Palästinenser wiederum, Bassam Aramin, gerade 7 Jahre in einem israelischen Gefängnis verbracht hat. Also denkbar schlechte Voraussetzungen für eine Freundschaft eigentlich. Und trotzdem werden die beiden Freunde und beginnen, die gängigen Narrative und die Feindbilder in ihrer Region zu hinterfragen. Und 2007 wird diese Freundschaft dann aber auf eine extrem harte Probe gestellt, als nämlich auch Bassams Tochter stirbt. Genauer gesagt wird die auf dem Weg zur Schule von einem israelischen Grenzsoldaten erschossen mit gerade mal 10 Jahren. Und wir hören mal Rami Elhanan, den Israeli, der bis zu ihrem Tod mit seinem Freund Bassam im Krankenhaus war und sich im Film dann an diesen Tag zurückerinnert. Ja, ich fragte mich, ob Bassam sich jetzt verändern würde, sagte er, ob er die Kraft hätte, auf dem friedlichen Weg zu bleiben. Und ich dachte auch viel darüber nach damals, wie viel einfacher es doch ist, zu hassen und seine Gefühle in Gewalt auszudrücken. Ja, nachvollziehbare Gedanken vielleicht in so einer Situation, aber die beiden schaffen es sozusagen, sie bleiben tatsächlich Freunde und von da an beginnt dann eigentlich ihr gemeinsames Engagement für einen Dialog zwischen Israelis und Palästinensern so richtig.
Ja, was für ein beeindruckendes und auch hartes Doppelschicksal. Ein harter Einschnitt muss ja dann doch bestimmt auch nochmal der Hamas-Angriff und der anschließende Gaza-Krieg gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall. Die beiden sagen ganz klar, das war und ist die schwerste Prüfung für sie bisher. Aber was sie ja so besonders macht, ist eben, dass das Aufgeben für sie einfach gar nicht in Frage kommt, dass es keine Option ist. Auch weil sie, wie Bassam mir heute sagte, schon das Schlimmste erlebt haben, was überhaupt möglich ist, nämlich ein eigenes Kind zu verlieren. Wir hören ihn mal dazu.
My answer always, this is exactly what we are fighting for. This is exactly why I meet this noble man.
Genau, er sagt, wir handeln im Namen unserer geliebten Töchter und weil wir unsere anderen Kinder beschützen wollen. Und deswegen werden wir nie müde werden, weiterzumachen mit unserer Arbeit. Mhm. Deswegen sagen die beiden auch, dass sie nach dem 7. Oktober ihre Anstrengungen eigentlich eher verdoppelt haben, als aufzugeben.
Ja, was bedeutet es denn, weiterarbeiten? Wie engagieren die beiden sich denn?
Die sind Mitglieder der NGO Parents Circle. Das sind inzwischen über 800 Angehörige von Opfern beider Seiten, die sich eben für Frieden einsetzen, aber vor allem auch dafür, den Schmerz beider Seiten als einen gemeinsamen Schmerz anzuerkennen. Und der Film begleitet jetzt Rami und Bassam, wie sie sozusagen als Botschafter dieser NGO durch die ganze Welt reisen. Man sieht sie Städte angucken, Reden halten, Schulklassen besuchen. Und vor allem sieht man aber dabei, wie sehr sie miteinander wirklich verbunden sind, wie sehr sie sich mögen. Also ob das jetzt durch so kleine Berührungen am Arm sind, ein Blick oder auch gemeinsames Schweigen oder Weinen oder Lachen. Der Film kommt ihnen einfach sehr nah und dadurch glaubt man ihnen dann auch, wenn sie eben immer wieder sagen, Frieden, Dialog und sogar Freundschaft zwischen Israelis und Palästinensern sind möglich, weil sie beweisen es ja.
Mhm. Frieden und Freundschaft, gerade in diesen Zeiten des Krieges, kommt das ja fast wie eine allzu einfache Botschaft daher. Haben die beiden denn davon gesprochen, wie das in ihren Heimaten derzeit ankommt?
Ja, da waren sie sehr ehrlich, denn offensichtlich setzt die Mehrheit der Menschen vor Ort gerade ja nicht auf Frieden und Dialog. Und das macht es dann unheimlich schwer für diejenigen, die das tun. Und zwar übrigens laut den beiden vor allem in der israelischen Gesellschaft. Vor allem da ist es wohl schwer, weil sie zum Beispiel als Verräter beschimpft werden oder ihnen auch vorgeworfen wird, dass sie den Kontakt mit dem vermeintlichen Feind normalisieren würden. Und Bassam Aramin sagt, dass seine Antwort ist, das ist doch genau das, wofür wir kämpfen. Das ist genau der Grund, warum ich diesen Mann hier neben mir immer wieder treffe, weil wir eine Normalisierung wollen. Denn der aktuelle Ist-Zustand, der ist nicht normal. Und dass es möglich ist, den zu verändern, das beweist nicht nur ihre eigene Geschichte, ja, sondern auch die ihrer beiden Söhne, die sich beide nämlich zunächst radikalisiert haben, als sie erwachsen wurden und entschlossen waren, den Tod ihrer Schwestern jeweils auf ihre Art zu rächen und inzwischen aber genau wie ihre Väter für Frieden und Dialog eintreten. Das wird auch in dem Film thematisiert.
Luise, was ist dein Eindruck nach dem heutigen Abend? Ist die Botschaft der beiden wirksam?
Sie ist sehr wirksam, würde ich sagen, und wirklich beeindruckend. Allerdings natürlich leider nur für die, die sie auch hören wollen. Und das sind offensichtlich im Moment nicht viele, sonst stünden wir nicht da, wo wir stehen. Und sonst wären in Gaza nicht inzwischen über 65.000 Menschen getötet worden. Trotzdem sagen diese beiden eben, letztendlich ist und bleibt der Dialog alternativlos. Wenn nicht jetzt, dann irgendwann in der Zukunft. Er muss und er wird kommen, daran glauben sie ganz fest.
Until We Talk, ein Film, der jetzt Deutschland-Premiere gefeiert hat. Ein Film über eine israelisch-palästinensische Freundschaft zweier Väter, die ihre Töchter, ja beide im Nahostkonflikt verloren haben. Luise Sammann war bei der Vorstellung heute Abend dabei. Vielen Dank, Luise.
Sehr gerne.
Der Historikertag hat im Laufe seiner Geschichte immer wieder für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt, vor allem durch die Kontroversen, die dann auch gesellschaftliche Debatten ausgelöst haben oder umgekehrt von der Öffentlichkeit in die Fachtagung geschwappt sind. Am bekanntesten wohl der Historikerstreit über die Frage der Singularität der Shoah Mitte der 80er Jahre und Ende der 1990er Jahre wurde dann beim Historikertreffen in Frankfurt auch heftigst über die Wehrmachtsausstellung diskutiert. Und wenn man jetzt noch mal richtig weit zurückschaut, auch die Kriegsschuldfrage nach dem Ersten Weltkrieg, die war auf den Historikertagen der Weimarer Republik heiß diskutiert. Heute hat in Bonn der 55. Deutsche Historikertag begonnen. Er steht unter dem Motto Dynamiken der Macht. Und darüber habe ich mit der Historikerin Petra Terhoven gesprochen, Professorin in Göttingen und Mitbegründerin einer Resolution, die beim Historikertag 2018 verabschiedet wurde. Guten Abend, Frau Terhoven.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Frau Terhoven, wie wichtig finden Sie das denn, dass sich Historikerinnen einmischen in die aktuelle Politik? Und wie wichtig ist es, dass das dann an einer Veranstaltung wie dem Historikertag passiert?
Ja, also insgesamt denke ich, dass wir definitiv gut daran tun, das Wissen um die Gefahren von Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus und auch das Wissen um die Fragilität von Demokratien in die Gesellschaft zu tragen. Das sind ja, ja, wenn Sie so wollen, die Lehren des 20. Jahrhunderts, die natürlich selbstverständlich vor allen Dingen uns ZeithistorikerInnen massiv umtreiben. Demokratien können untergehen, das wissen wir. Und ich denke, in dieser Hinsicht sollten wir tatsächlich aufklärerisch wirken. Und selbstverständlich geht es auch um unsere eigenen Interessen dabei. Wir erleben ja nun schon sehr lange in europäischen Nachbarländern und seit kurzem auch in den USA, wie rechtspopulistische Regierungen geschichtspolitische Vorgaben durchsetzen. Da werden Schulbücher umgestaltet, da werden unabhängige geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen abgewickelt, da werden staatliche Zensoren in die Museen geschickt, da werden Universitäten unter Druck gesetzt. Also das ist wirklich ein Albtraum. Und von daher denke ich, dass es definitiv keine gute Strategie ist, so zu tun, als bewege sich die Geschichtswissenschaft da in einem neutralen oder außerpolitischen Raum. Und selbstverständlich gehören diese Themen auch auf den Historikertag. Also ansonsten hätten wir unseren gesellschaftlichen Auftrag verfehlt. Davon bin ich überzeugt.
Beim Historikertag 2018 gab es eine Resolution, die auch auf Ihre Initiative zurückgeht, nämlich ein Aufruf, als HistorikerInnen vor dem Rechtsruck und dem Erstarken der AfD zu warnen. Gab es damals starken Gegenwind?
Naja, also zunächst mal ist diese Resolution in Münster mit einer sehr großen Mehrheit verabschiedet worden. Es gab dann im Grunde im Nachgang des Historikertags sehr viel Gegenwind, also von Personen, die sich ausgeschlossen fühlten, die insinuiert haben, diese Resolution sei auf undemokratischen Wege zustande gekommen, die der Auffassung waren, ein Berufsverband dürfe sich nicht politisch äußern. Also da gab es tatsächlich einiges an Gegenwind. Und leider ist es ja immer so, dass wenn Leute sich streiten, das Medieninteresse eben sofort sehr, sehr groß ist. Ne? Also das war von daher damals auch in gewisser Weise ein gefundenes Fressen für Pressevertreter.
Mhm. Was verbarg sich hinter der Kritik?
Also ich habe die Debatte selbstverständlich im Nachgang der Resolution sehr intensiv verfolgt. Und für mich war letztlich die Tatsache, dass diese Resolution als links oder als parteipolitisch verstanden wurde, ein Anzeichen dafür, wie stark sich unser Diskurs, unser politischer Diskurs schon damals von der Mitte nach rechts verschoben hatte. Also diese Resolution war nicht links. Also es ging letztlich um eine Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und tatsächlich haben ja wir alle, die wir an Universitäten lehren, einen Eid geschworen, der uns genau dazu verpflichtet, nämlich diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Und das ist übrigens eine Lehre aus dem Nationalsozialismus, wo die meisten Beamten ja genau das gerade nicht getan haben. Also von daher dürfen wir gar nicht neutral sein, wenn Sie so wollen.
Ja, bin überrascht, dass dann in so gebildeten HistorikerInnenkreisen überhaupt über links und rechts gesprochen wird. Da könnte man ja eigentlich davon ausgehen, dass das ein bisschen eine Diskussion dann etwas differenzierter geführt wird.
Ja, also ich würde tatsächlich auch betonen, dass unser Fach nicht so polarisiert ist, wie das derzeit mal wieder von außen an uns herangetragen wird, weil sich das in manchen Medien gut liest. Oft geht es ja bei solchen Behauptungen darum, so eine imaginäre, vernünftige Mitte zu beschwören und die angeblichen Extremisten auf beiden Seiten zu diskreditieren. Aber ich erlebe dieses Lagerdenken definitiv nicht als charakteristisch für unser Fach. Und ich möchte es mir letztlich auch nicht von außen aufzwingen lassen. Also unser Fach ist pluralistisch und es tritt mehrheitlich für progressive, differenzierte, tolerante, demokratische Positionen ein, für eine lebendige Streitkultur. Und darüber bin ich ehrlich gesagt auch sehr froh, dass das so ist.
Ja, Frau Terhoven, wo würden Sie sagen, fängt Aktivismus an? Also das war ja auch so ein Vorwurf, der dann gefallen ist. Und wo hört politisches Engagement auf? Also gibt es Grenzen der Äußerung oder der Stellungnahme in Ihrem Fach?
Naja, es geht ja in dem Sinne nicht um aktivistische Wissenschaft. Also es geht ja nicht darum, irgendwelche politischen Ideologien über unsere Arbeit zu stülpen. Also da fällt mir ehrlich gesagt kaum jemand ein in unserem Fach, der entsprechend arbeiten würde. Also dann würde er oder sie eben völlig zu Recht auch kritisiert werden. Also darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir unsere Erkenntnisse, die Ergebnisse unserer Arbeit nicht im Elfenbeinturm verstecken, sondern dass wir die eben tatsächlich auch in die Gesellschaft tragen, in die Öffentlichkeit tragen. Und das hat sozusagen nichts mit aktivistischer Wissenschaft zu tun, sondern das hat was mit einer Verpflichtung zu tun, die wir qua unseres Berufs tragen. Also wir sind selbstverständlich eine politische Wissenschaft. Alles andere wäre naiv und blauäugig, das zu leugnen.
Aber Frau Terhoven, haben Sie denn manchmal Zweifel, dass wir aus der Geschichte lernen?
Das ist ja so eine Sache, ne? Mit dem aus der Geschichte lernen. Also Geschichte wiederholt sich ja nie eins zu eins, ne? Also man sagt ja so schön, history doesn't repeat itself, but sometimes it rhymes. Ne? Also die Geschichte reimt sich und im Augenblick hat man schon sehr stark das Gefühl, dass sich Geschichte eben auch reimt.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich habe zu danken, Frau Schwarz.
Und klar, auch in den Feuilletons von morgen Mittwoch geht es um Robert Redford, die Kulturpresseschau von Gregor Sander.
Das Wort Legende fällt in allen Nachrufen auf Robert Redford in den deutschen Feuilletons. Mit ihm geht einer der ganz Großen des Filmgeschäfts, beginnt die Tageszeitung Die Welt. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stellt deren Herausgeber Jürgen Kaube fest, Robert Redford war stets der blonde, jungenhaft gut aussehende, ein bisschen aber nicht zu sehr scheue Mann, in den sich keine Frau nicht verlieben konnte. Im Berliner Tagesspiegel erinnert Andreas Busche auch an Redfords erfolgreiche Nachwuchsförderung. Von Utah aus veränderte Redford Ende der 1980er Jahre auch die Filmindustrie. 1981 hatte er in dem Winterressort Park City ein kleines Filmfestival übernommen und nach seinem berühmtesten Filmcharakter benannt, Sundance. Das Festival wurde zur Initialzündung für eine neue Generation von Filmemachern. Tarantino wurde hier entdeckt, Steven Soderbergh oder auch Chloe Zhao. Dass Redford, der in so vielen Filmen brillierte, nie einen Oscar als Schauspieler gewann, ist eigentlich gar nicht zu glauben und wird überall bedauert. Umso schöner ist daher seine Selbsteinschätzung, die die Welt in ihrer Hommage zitiert. Ich würde alles wieder so machen, auch die Fehler, die gehören dazu, das ist Teil des Lebensprozesses. Gefallen hätte dem Pferdeflüsterer vielleicht der Film Kill the Jockey von Luis Ortega, der diese Woche in die Kinos kommt und über den Dennis Vetter in der Taz schreibt? Statt Pferderennen zu präsentieren, zeigt Ortega lieber die Uniformen der ReiterInnen, wendet sich immer wieder gegen Erwartungen, lässt erst den Realismus auf der Strecke bleiben, dann die Logik. Kill the Jockey entwickelt sich über wild zusammengewürfelte Versatzstücke aus Sozialdramen und Charakterstudien, aus Gangsterfilmen, Musikvideos, Geistergeschichten und absurden Komödien zielstrebig zu einer doppelbödigen filmischen Auseinandersetzung mit Stillstand, Hoffnung und Weiterentwicklung in einer Welt, die tragisch wäre, wenn der Film sie weniger absurd und leichtfüßig erzählen würde. In der FAZ zeigt sich Bert Rebhandel ebenfalls von dem aus dem argentinischen Independent-Film stammenden Regisseur und seiner neuen Arbeit begeistert. Bei Luis Ortega ist jeder Schnitt ein kleiner Tod, jede neue Szene, jede Einstellung eine kleine Auferstehung mit einem ungeheuren Erfindungsreichtum, wobei es natürlich auch deutliche Hinweise auf Inspirationen gibt. In Richtung David Lynch, in dessen Universum immer alles denkbar war, gibt es sogar konkrete Verneigungen. Dorothee Elminger, Caleb Erdmann, Jehona Kizay, Thomas Melle, Fiona Sironitsch und Christine Wunicke stehen auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis, was im Tagesspiegel so erklärt wird. Es sei kein Zufall, dass mit der Shortlist 2025 in psychologische, gesellschaftliche und politische Abgründe geblickt werde, sagte Jury-Sprecherin Laura de Weck. Sei es tastend, versponnen, mit Witz oder Radikalität, dabei immer hochliterarisch. Mit der Liste einverstanden, aber offensichtlich nicht ganz zufrieden, zeigt sich in der SZ Felix Stephan, wenn er betont, alle nominierten Romane nähern sich auf künstlerische Weise Themen von unmittelbar gesellschaftspolitischer Relevanz. Für ästhetizistische Poetiken scheint im Moment nicht die Zeit zu sein. In der Süddeutschen wird noch ein weiterer Verstorbener betrauert, der die deutsche Lyrik und ihre Rezensionen über Jahrzehnte prägte: Harald Hartung. Lothar Müller verbeugt sich vor dem im Alter von 92 Jahren Verstorbenen mit den Worten: Er wurde zu einem der maßstabsetzenden Rezensenten von Lyrik in der Bundesrepublik, vor allem in der FAZ, sichtete in Büchern wie Masken und Stimmen den Formenschatz der lyrischen Tradition, erläuterte die Zauberkünste der Metrik und des Silbenzählens. Sein Meisterstück wurde der Band Luftfracht, internationale Poesie 1940 bis 1990 in der von Hans Magnus Enzensberger herausgegebenen anderen Bibliothek.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.